Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Bevor wir jetzt gleich zu unserem neuen Aktienpodcast kommen, hier ein kurzer Werbespot. Wir möchten dir ganz kurz die App von Finanzguru vorstellen. Finanzguru hast du wahrscheinlich schon gehört. 2018 erlebte die App ihren Durchbruch bei der Show Die Höhle der Löwen. Hier hat Carsten Maschmeyer 1 Million Euro investiert. Was ist die Finanzguru App? Sie ist dein kostenloser digitaler Finanzassistent. Mit dieser App erhältst du eine vollständige Übersicht über deine Bankkonten, deine Depots und jetzt auch ganz neu Kryptobörsen. Durch die gesamte Verknüpfung weißt du immer, wie viel Geld du noch bis zum Ende des Monats übrig hast und wofür du im Zweifel mal wieder zu viel Geld ausgegeben hast. Ein weiteres Feature ist, dass du zum Beispiel unnötige oder überteuerte Verträge per Fingertipp rechtssicher und kostenlos kündigen kannst. Und Finanzguru ermittelt außerdem dein individuelles Sparpotenzial und unterstützt dich bei all deinen Fragen rund um das Thema Finanzen und Versicherung. Wie funktioniert das Ganze? Es ist ganz einfach. Du lädst dir die kostenlose App runter, verknüpfst deine Bankkonten, Depots und Kryptokonten, zum Beispiel bei Coinbase. Deine Verträge und Buchungen werden automatisch analysiert und kategorisiert. Du erhältst eine komplette Übersicht aller Konten. Es gibt aber auch noch weitere Funktionen wie zum Beispiel smarte Budgets für verschiedene Kategorien, unlimitierte Analysen und vieles mehr. Das gibt es alles auch mit Finanzguru Plus und exklusiv für Hörer dieses Podcasts gibt dir Finanzguru den Finanzguru Plus Plan für 3 Monate kostenlos. Es ist ganz einfach. Anmelden, Konto verknüpfen und auf dem Reiter mehr den Code Aktien3 einlösen, alles hintereinander weg und groß geschrieben. Wir stellen dir nochmal alle Links. Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 121. Ja. Und Grill dein Depot heißt es heute und wir haben einen Freiwilligen gefunden, der sich in der Lage fühlte, sich sein Depot für uns hier einfach mal hinzustellen und zu sagen, Mensch, was haltet ihr denn davon? Und das ist doch ein schön buntes Depot, wie ich finde und da kommen wir auf jeden Fall nachher drauf zu sprechen. Dazu aber wie gesagt im Thema der Woche. Philipp, wie war denn deine Woche?
Meine Woche? Ja, bis jetzt tatsächlich, also viel unterwegs wieder gewesen. Es zieht wieder richtig an. Ich war mal wieder in der Schweiz. Tolles Land. Es ist ja auch immer so cool, wenn du da so hinfliegst, siehst du ja die Berge. Aber Lufthansa. Unglaublich. Weißt du, was mein Flugticket kostet?
Sag es.
Also, was schätzt du? Flugzeit. Frankfurt-Zürich. 30 Minuten.
Komm, nimm mal 250 Euro.
600.
Ach, Quatsch.
Ja. Economy.
One-Way-Ticket.
One-Way. unglaublich, also brutal teuer. Mhm. Die Lufthansa nimmt im Moment wirklich von allem, was geht. Das merkt man richtig, die Preise sind brutal explodiert, auch bei Sixt. Aber auch bei allen anderen Mietwagenanbietern. Also ich bin gespannt, wie das weitergehen soll. Das ist...
Wenn die Kunden ausbleiben, werden auch die Preise wieder sinken. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist verrückt. Also es liegt, glaube ich, auch wirklich daran im Moment Mobilität. Aber wir sprechen heute natürlich auch über ganz andere Sachen. Mobilität wird ein Thema. Quartalszahlen. Dann sprechen wir nochmal über Inflation. Vielleicht könnte die Inflation doch länger andauern, als du denkst.
Nein.
Ich habe eine Idee. Wir sprechen natürlich über den Kauf der Woche. Was haben wir noch dabei? Wir sprechen über Venture Capital. Wir sprechen über ein Unternehmen, was du schon relativ lange pushst. Und heute ist es passiert. Oder gestern. Und wir sprechen über den Klimawandel, unsere Tops und Flops. Es gibt wieder Investmentideen. Wir sprechen natürlich auch über den Versuch von Unilever. Also bleib dran, es lohnt sich. Und vorher, Marcel, wie war denn deine Woche?
Ich hatte doch recht viel Ruhe, das ist schön. So kann man sich ein bisschen erholen, sich um die Börse kümmern und eben die ganzen Nachrichten filtern, so wie sie rauskommen und direkt auch weitergeben.
Ja.
Und deswegen konnte ich auch direkt die Quartalszahlen auch in dieser Woche wieder mitverfolgen. Und da ging es dann doch recht gut los mit ASML. Philipp, du bist ja investiert.
Oh ja.
Und sie haben tatsächlich gleich mal 5 Milliarden Euro in diesem letzten vergangenen Quartal im Q4 des Geschäftsjahres 2021 erwirtschaftet, also sprich Gewinn erwirtschaftet. Das sind 750 Millionen Euro mehr als in dem Jahr zuvor, also ordentliches Wachstum. Die Bruttomarge konnten sie um 2,2 Prozentpunkte steigern auf 54,2%. Das ist halt auch nicht ganz ohne, gerade für, ich sag mal, auch Industrie, wenn man so möchte. Davon sind es, also von den 5 Milliarden sind 2,03 Milliarden das operative Ergebnis. Auch das ist natürlich eine super Zahl. Und allein die Auftragseingänge im Q4 sind im Volumen von 7,1 Milliarde Euro.
Ja.
Das ist halt auch nochmal richtig stark, ja, wenn man merkt, wie viele Aufträge da reinkommen. Zudem hat man die Dividende gleich mal so satt erhöht. 5,50 Euro werden je Aktie gezahlt für das abgelaufene Geschäftsjahr. Und das heißt 100% Steigerung.
Wahnsinn.
Hut ab, ja. Und da gibt's ja meistens bei ASML, ich habe mal geschaut, eine Hauptdividende und eine Sonderdividende. In den letzten 2 Jahren hat das sich so durchgezogen und jetzt gibt's eben dann gleich mal ein bisschen mehr zur Hauptdividende. Außerdem wird noch weiter investiert. Die Kapazitäten sollen ausgeweitet werden, damit man im Prinzip auch den Bestellungen, diesem raschen Eingang weiter auch bedienen kann. Und das ist aktuell nicht der Fall, weil man dann doch merkt, dass man an die Kapazitäten stößt und das heißt auch, die wieder investieren, damit man wieder mehr umsetzen kann. Und da ist ASML weiterhin ganz gesund im Laufe der Zeit und Profiteur der Halbleiterknappheit.
Was sagtest du gerade nochmal? Die Dividende auf 5,50 Euro, ja?
Ja.
Da sieht man wieder jetzt, wie die Analysten schätzen. 5,50 Euro, kleines Quiz an alle, die zuhören und natürlich an dich. Du sprichst jetzt für alle. In welchem Geschäftsjahr oder für welches Geschäftsjahr haben Analysten geschätzt, dass wir eine Dividende zwischen 5,17 Euro und 5,96 Euro haben werden bei ASML?
2024, glaube ich. Oder 25 sogar.
Ja, zwischen 23 und 24.
Genau. Ach so, also später.
Ja, ich prognostiziere, dass diese Zahlen bald nicht mehr dort stehen werden.
Richtig, genau. Sondern, das habe ich auch gesehen gehabt, dass die Prognosen waren eigentlich viel, viel später. Ja. Ich habe es tatsächlich selber gesehen und dass die Prognosen eigentlich nicht für nächstes Jahr waren, glaube ich, bei 3,70 Euro oder irgendwas in der Richtung. Also das war nicht annähernd in dem Bereich und deswegen.
Bist du nicht auch jetzt investiert?
Ich bin seit Montag bin ich reingegangen. Ja, das fand ich super. Also die Zahlen bin ich noch vorher reingegangen, weil ich den Chart auch schon sehr, sehr spannend fand. Und das war eher so eine erste Position, einfach weil ich glaube, dass das weiter anhalten wird, dass sie, ich habe mir auch mal angeschaut auf der Webseite, was es wirklich heißt, was die wirklich machen, weil es ist immer so ein bisschen nicht greifbar, ne? Lithografie, ja. Was ist das? Guckt man sich das mal ganz genau an, dann sieht man auf der Webseite, was das bedeutet. Sie haben das sehr schön erklärt, also auch für Fünfjährige super verständlich, wie ich fand. Ja. Also für mich perfekt. Und deswegen war ich dann auch begeistert, weil ich dachte, daran kommt eigentlich keiner vorbei. Zudem haben sie eben jetzt noch eine neue Technologie entwickelt, um, ich sag mal, auch die Chip-Generationen bis ins nächste kommende Ende Jahrzehnts auch weiterhin stemmen zu können. Also hier ist man gerüstet für die Zukunft. Das gefällt mir sehr gut.
Aber ich bin auch wieder, ich gucke ja nicht mehr so oft ins Depot und bin jetzt schon minus 1,26%. Was ist denn da? Die scheint auch ein bisschen zurückgekommen.
Ach, so schwindet das Geld, Philipp. So schwindet es.
Ach, naja. Aber gut.
Bald pleite, der liebe Philipp. Nee, so schlimm wird es nicht. United Health Group hat ebenfalls in tolle Zahlen geliefert.
Wer hätte das gedacht?
4,07 Milliarden Dollar Gewinn in Q4. Analystenschätzungen wurden also weitgehend übertroffen. Ein Umsatz von plus 12,6%. In der Größenordnung, wo das Unternehmen sich befindet, ist es immer noch ein wirklich wahnsinniges Wachstum. Auch die Schätzungen oder zumindest ihre eigenen Schätzungen für das kommende Jahr soll eben weiter wachsen sein auf allen Bereichen. Also hier hat man die Prognose am oberen Ende bestätigt für das Geschäftsjahr 22. Also wirklich hervorragende Zahlen, auch ein toller Dividendenwert oder Dividendenwachstumswert, Und läuft super, würde ich eigentlich auch nie wissen wollen im Depot und ich habe es ja trotzdem nicht mehr, aber gehört eigentlich so unter den ersten 10 kann man die definitiv mit reinzaubern ins Depot. Procter & Gamble hat ebenfalls überrascht und zwar positiv mit einem sehr starken Quartal. Man hat die Prognose erhöht und jetzt soll der Umsatz in diesem Geschäftsjahr, was erst Ende des Halbjahres endet, also sprich im Ende Juni, soll 4-5% wachsen und nicht wie vorher gesehen ein bisschen stagnieren. Vor allem die Haushalts- und Gesundheitsprodukte ziehen den Konzern eben nach oben und die Zahlen nach oben und da scheinen sie jetzt eine gute, doch recht starke und stabile Entwicklung vorzufinden. Das hat natürlich auch der Aktie etwas geholfen. Und jetzt noch einen defensiven Wert, der wirklich eigentlich auch in jedes Depot gehört. Mhm. Und zwar Schrauben, ne? Faszinal. Was für Zahlen schon wieder, ne? Übertrifft Umsatz und auch die Gewinnschätzung. Umsatzwachstum auch hier 12,5% auf einem sehr hohen Niveau, aber dann doch immer wieder wirklich stetig und vor allem auch zuverlässig steigend. Der Gewinn um 3 Cent die Aktie übertroffen, auch das ist also sehr deutlich. Die Dividende um 11% angehoben und Fastenal ist ein super Defensivwert, der einfach als Dauerläufer läuft und läuft und läuft und läuft, mal kurz ein Stück zurücksetzt und dann kann man wieder reingehen. Also eigentlich, wenn man es stumpf möchte, dann ist Fastenal, United Health Group, Procter & Gamble durchaus denkbar.
Das Lustige ist ja, wir beide haben ja gezogen für unser MVI-Depot Handel und wir haben ja wirklich lange gesucht auch. Und dann schreibst du auf einmal die Woche, ja, wir hätten ja auch Fastenal nehmen können. Ich sage, nein!
Aber gut, dass du das sagst, denn unsere Lovers Analyse ist ja fertig. Die ist ja online. Da kann jeder jetzt mal nachlesen. Der liebe Peter hat für uns das fertig gemacht.
Ja, und die gibt es jetzt sogar als PDF, als Download. Den Link würde ich sagen, wir stellen euch den einfach in die Shownotes. Also ihr könnt euch das dann runterladen. Die PDF kostenlos, aber nicht umsonst. Natürlich fürs Smartphone, fürs Pad, für den PC. Ihr könnt die euch ausdrucken. Und ich habe mir das mal angeschaut. Warte mal, wie viele Seiten. Also er hat da echt, das ist der Hammer, was er da gemacht hat. Es sind insgesamt mit ganzen Grafiken etc. pp. Sind es 18 Seiten geworden. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Nee, sogar ein bisschen mehr. Also mit den ganzen Grafiken, wenn man alles zusammennimmt mit den Darstellungen, ist es so schön und schematisch erklärt, sind es 48 und lasst euch davon aber nicht abschrecken, weil es ist super erklärt, super geschrieben.
Und gesagt, übersichtlich, natürlich.
Und übersichtlich, also Peter nochmal vielen lieben Dank auch an dieser Stelle und wir haben ja Bildung auch gezogen, also wenn ihr noch Ideen habt für einen Bildungswert, den wir hier kaufen können nächsten Monat für unser MVI-Depot, schreibt uns diesen gerne bei Instagram in die Kommentare bei YouTube oder auch eine E-Mail info@modernvalueinvesting.de.
Ich habe ja einen Favoriten.
Ja, aber verrate es noch nicht, weil wenn der Pick kommt von jemandem als Vorschlag, dann gibt es natürlich eine MVI-Tasse.
Ganz klassisch. Und die Netflix-Zahlen sind natürlich noch nicht raus zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die können wir also auf Facebook dann nachtragen. Das werde ich natürlich auch machen. Aber die können wir hier in dieser Folge noch nicht präsentieren.
Kennst du eigentlich den deutschen bekanntesten Wagniskapitalfonds?
Nein, der ist mir unbekannt.
Ich auch nicht, ja. Und der ist von Cherry Ventures. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Und Cherry Ventures startet, also sie investieren ja auch Wagniskapital. Bekannte Plattformen, in die sie investiert haben oder bekannte Unternehmen sind Auto1, Flix Mobility, werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Zuletzt hat man zum Beispiel auch in Forto das Startup, also es ist ein Logistik-Startup investiert, Forto. Dann Vertical Farming Firma Infarm, 10 Minuten Delivery Lieferdienst, da gibt es ja eigentlich nur zwei, hier hat man in Flink investiert. Hast du jetzt Flink eigentlich bei dir schon mal ausprobiert?
Noch nicht.
Hast du?
Aber ich habe es in Dresden, war ich auf Tour und da habe ich tatsächlich gesehen, dass da so ein kleiner Shop stand, ne, von Flink. Und von dort aus liefern die dann wahrscheinlich. Habe ich aber in Leipzig noch nicht gesehen, deswegen war mir das neu und das muss ich jetzt mitbringen.
Und wo sie auch investiert sind bei SellerX, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und sie haben ganz gut dort auch investiert, weil Flink und SellerX sind ja auch in den letzten Monaten zu Unicorns geworden, zu Einhörnern mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet. Und jetzt machen sie einen neuen Fonds auf. Dieser ist 300 Millionen Euro schwer und es ist schon der vierte Fonds. Der Manager ist der Ex-Zalando-Manager Philipp Dames und Christian Mehrmann. Und sie wollen hier investieren in der Seed-Phase in Europa. Und was ist eine Seed-Phase? Seed bedeutet übersetzt Samenkorn und es geht hier also um die erste Finanzierungsrunde für ein Gründerteam. Das ist natürlich relativ interessant, weil der Hebel nach oben natürlich gigantisch sein kann. Also du kannst ja 1000x mal kurz machen.
Beziehungsweise auch das Risiko natürlich dementsprechend, ja. Aber das wollen sie sich natürlich leisten.
Das ist also wirklich richtig, richtig cool, muss man tatsächlich sagen. Und ich finde es auch schön, dass wir sowas in Deutschland haben, auch so viel Kapital, was man investieren kann. Ich finde es schade, dass man sich nur auf Europa beschränkt. Was sagen die Gründer? Sie sagen, damit sind wir bestens positioniert, Seed-Finanzierungsrunden anzuführen und die Investmentfirma zu werden, die die ambitioniertesten Gründer zuerst anrufen. Finde ich super. Ja. Also gefällt mir richtig gut. Könnte man eigentlich auch zum Top der Woche machen. Wo wollen Sie dieses Geld investieren? Was denkst du? Welche Branchen?
Grün, nachhaltig.
Also grün auf jeden Fall. Ist ja immer dabei. Ja. Muss ja. Dann natürlich Finanztechnologie und Krypto, Lebensmittel, Handel und Software. Also ich bin gespannt. Ich denke, wir werden noch ein paar Mal von Ihnen hören jetzt auch die nächsten Monate.
Bestimmt.
Und Jahre. Und das Schöne ist, Marcel, wir haben ja auch die Möglichkeit und jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen in Startups zu investieren.
Dafür braucht man nicht mal 300 Millionen Euro.
Sondern?
Ja, man kann eigentlich schon ab 250 Euro loslegen und dann genau. Ein Startup, was man, ich sag mal, gut findet, was man überzeugend findet, das ist ein Geschäftsmodell, was man vielleicht auch einer Zukunft zusprechen könnte, dann kann man das einfach tun. Und lieber Philipp, was muss man dazu tun?
Ganz einfach. Der Link zu Companisto ist in den Shownotes. Wie gesagt, einfach anmelden. Man kann starten mit 250 Euro. Wir machen das ja auch völlig offen und transparent, haben auch häufiger jetzt schon mal Gründerinnen und Gründer hier in unserem Podcast gehabt. Und ich finde es immer total interessant, diese Einblicke zu bekommen. Und das Schöne ist, auf der Companisto-Plattform, es sind Eigenkapitalinvestments, also es sind Aktien, es ist kein Kredit oder irgendetwas, was man hier gibt. Man bekommt die Aktien tatsächlich in sein Depot gebucht. Wir haben jetzt auch für MVI die ersten in unserem Depot. Das werden wir dann auch einfach mal zeigen, wenn wir nächste Woche die MVI Holding nochmal besprechen.
Ein Update zu unseren eigenen Investments. Da könnt ihr also gerne nochmal bei YouTube reinschauen auch. Und wir haben ja auch eine erste gute Entwicklung mittlerweile.
Richtig,
schon festgestellt, wir haben in Content Pepper investiert gehabt. Ja. Das ist ja so ein bisschen künstliche Intelligenz, ja, auch im Operativen für die Unternehmen. Und hier ging es eben auch mal um 10% hoch. Sie haben eine neue Finanzierungsrunde wohl oder zumindest neu Geld eingenommen. Die Bewertung ist angestiegen um knappe 10%. Und das sieht man eben jetzt hier schon das erste Mal auch auf der Seite von Companisto. Und diese Anteile werden auch natürlich direkt ins Depot reingebucht. Genau. Also sehe ich bei mir im persönlichen Depot auch, dass ja vor allem meine erste Investition schon mit drin steht und ja. Natürlich auf null gebucht, weil sie ja nicht an der Börse gehandelt sind. Das sieht man alles dann auf Companisto.
Und was ich auch so richtig cool finde, man fühlt sich hier wirklich wie so ein, ich fühle mich hier so, als würden wir hier für BlackRock arbeiten.
Ja, Angel-Investoren.
Ja, genau. Du kriegst ja dann die Finanzberichte zugeschickt. Du kriegst Investoren-Updates. Es gibt Investoren-Calls. Also wirklich, wie gesagt, richtig cool.
Ein richtig großes Netzwerk mit allen. Also das sind ja auch viele, die investieren, die ja selber auch gute Connections haben. Und hier gibt es natürlich auch gewisse Synergien. Hier kann man also auch interessante Kontakte knüpfen. Und das gefällt mir eben auch noch sehr, sehr schön. Also all das, wir haben nichts zu meckern, muss man ja einfach so sagen. Und ist doch eine schöne Geschichte, um hier in die Zukunft zu investieren.
Ja, weil es aber auch sehr transparent ist. Ich habe jetzt zum Beispiel hier mal noch Big Rap auf. Big Rap ist im Moment kurz vorm Finanzierungszielende, es sind jetzt noch knapp 160.000 Euro investierbar. Und was machen sie? Industrielle 3D-Drucker, auch hier haben wir investiert. Und das Coole ist halt, du steigst auch mal mit den Großen in den Ring, weil hier zum Beispiel die Co-Investoren sind, zum Beispiel Köhler Investment GmbH, ich glaube, die kennen nur Insider, aber BASF ist hier größter Anteilseigner mit. Und ich glaube, wenn BASF, die ja in dieser Produktion mit dabei sind, Chemie etc., dann ist das schon was wert. Wie gesagt, das Coole ist, man sieht die angestrebte Rendite, man sieht, wann man Exit, wie der Exit aussehen will. Du siehst die Unternehmensbewertung und du kriegst auch noch einen Pitch. Also alles kann man machen, wenn man sich angemeldet hat. Wie gesagt, den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes. Wichtig ist natürlich auch, abonniert uns, weil dann verpasst ihr auch kein Interview mit den Gründern, wenn wir sie denn mal hier im Aktienpodcast haben. Also es ist auch immer spannend, welche Einblicke man hier erhält. Wie gesagt, Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Wir würden uns sehr freuen natürlich, wenn ihr euch darüber anmelden würdet. Und dann könnt ihr euch natürlich auch super gerne mit uns dort auch vernetzen. Und dann erfahrt ihr auch immer, wie wir investieren, noch bevor wir es hier im Podcast präsentieren. Marcel, was war denn die Woche noch so los?
Oh ja, die Woche ist noch einiges passiert. Also eine Nachricht über die andere und ich glaube die größte, und das haben wir alle mitbekommen und ist, glaube ich, auch eine der größten Übernahmen, die ich so kannte. dass Microsoft Activision Blizzard übernehmen möchte. Nachdem letzte Woche ja schon Take-Two einen Deal angekündigt hat mit Zynga, wo man auch 12,7 Milliarden in die Hand genommen hat oder in die Hand nehmen möchte, gibt es eben jetzt eine weitere Großübernahme im Gaming-Sektor und hier konsolidiert eben der Markt. Microsoft legt 70 Milliarden Dollar in bar, also aus der Kriegskasse, einfach Cash mal so auf den Tisch und wird Activision Blizzard schlucken. Und damit ist man nach dieser Übernahme auf Platz 3 der Gaming-Branche hinter Tencent und Sony. Also interessant, dass sie noch größer sind. Aber,
ich glaube, sie sind, wenn du noch auch die Xbox dazu nimmst und das Ganze, sind sie, glaube ich, also...
Ne, größten sind sie eben noch nicht. Also in dem ganzen Gaming-Sektor sind sie tatsächlich Dritter, dann nach der Übernahme nach Tencent und Sony. So, zumindest meine Quelle, die ich daraus gezogen habe. Vor einem Jahr hat man ja schon Bethesda übernommen. Für 7,5 Milliarden, dort hat man ja schon das Gaming-Sektor oder den ganzen Gaming-Bereich ja schon erweitert. Und jetzt hat man natürlich auch bei dem Call dazu, warum man übernehmen möchte und so weiter und so fort, bei der Pressemitteilung angespielt auf die Metaverse, dass man natürlich auch da plötzlich richtig Gas geben möchte. Und ich glaube, wenn es Microsoft auch so ernst nimmt, dann ist da was dran. Ich glaube, dann wird aus dieser Geschichte noch was ganz Großes. Wird super spannend. In meinen Augen ist es eine Win-Win-Situation. Vor allen Dingen Activision Blizzard, ja, hatte ja ganz schön
mit angeschlagenes Image zurzeit, sagen wir es ist, ne?
Also wirklich hauseigene Probleme, die sie hier mit sich bringen, also von einem Management mit, ich glaube, Sexualskandale und keine Ahnung, also all das, ich habe es gar nicht so sehr verfolgt, muss ich zugeben, aber man hört eben nur Schlechtes und das sind natürlich so gewisse Punkte, die natürlich auch den Kurs drücken und dementsprechend auch definitiv, so gewiss unterbewertet. Also man hat es auch sehr häufig gelesen, auch in verschiedenen Kanälen und Zeitschriften, dass ja Activision Blizzard eigentlich recht günstig ist im
Verhältnis.
Haben
wir auch im Aktiencheckup. Wir hatten sie noch in unserer Discounted Cashflow Watchlist und haben gesagt, Mensch, da sind hier noch locker 30% drin. Und genau. Siehe da, Microsoft hört unseren Podcast und sagt 30% mehr.
95 Dollar je Aktie, genau, zahlen wir. Und deswegen haben sie auch, ich sag mal, das Ganze relativ günstig gemacht. Klar, es ist haben natürlich einen Aufschlag gegeben, sodass eben keiner großartig hineinsagen wird. Aber es ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, weil wenn die Aktie auf Allzeit hoch gewesen wäre, hätte man nochmal 30% draufsetzen müssen. Wäre vielleicht nicht so einfach gewesen. Also ein wirklich sehr, sehr guter Zeitpunkt, wie ich finde. Starke Synergien können hier erzeugt werden, einfach weil man natürlich das Entwicklerteam hat, um Activision Blizzard, also auch ein paar, ich sag mal, personelle Hochkaräter aus dieser Branche, die durchaus auch helfen werden bei anderen Entwicklungen von Bethesda und all das, was Microsoft noch vorhat. Und man kann endlich richtig bei Activision Blizzard auch mal aufräumen. Und klar wird man jetzt nicht den Vorstand rauskegeln, die wird natürlich erstmal so übernommen, aber so nach und nach kann man hier auf jeden Fall mal ein bisschen Beine machen, sodass man auch endlich wieder die Potenziale heben kann, die Activision Blizzard ohne Zweifel hat.
Wir haben das bekannt gegeben am 2.1. in unserem Aktienpodcast. Und Glückwunsch an alle, die daraufhin eingestiegen sind, muss man ehrlich sagen. 85 Dollar war damals der Discounted Cashflow. Ich schaue nochmal, was unsere Meinung dazu war, was wir gesagt haben.
Ja.
Es ist,
für dich war es ein Kauf, bestimmt.
Du hast gesagt kein Kauf, genau. Aber wenn man einsteigen möchte bei Bodenbildung.
Ja.
Und ich habe gesagt, Einstieg alles unter 68 Dollar.
Ja.
Und buy and hold. Also es hat sich gelohnt, schnelle Rendite, man hätte den Markt geschlagen.
Aber das macht man jetzt. Ne? Also viele haben jetzt schon verkauft, zu Recht nachvollziehbar, weil wenn das Ding durch ist, dann passiert erstmal nichts und dann kann man erstmal schnell die Gewinne mitnehmen. Deswegen ist der Kurs auch unter dem Kurs, der von Microsoft bezahlt werden soll. 95 Dollar pro Aktie, habe ich schon gesagt.
Aber auch
und aktuell sind wir bei 82. Also hier ist noch ein bisschen Luft nach oben. Meistens nach Übernahmen gleicht sich der Kurs zu Richtung des Kaufpreises an.
Liegt aber auch daran, weil die ersten Analysten heute bekannt gegeben haben, sie rechnen damit, dass das Kartellamt das prüfen wird.
Ne? Ja, klar. Also das ist nicht
da ist nur ein kleiner Abschlag
drin. Es wird natürlich noch eine Unsicherheit beherbergen. Man hat auch angekündigt, dass es bis 2023 dauern wird, bis dieser Kauf abgeschlossen ist. Das ist noch ein Jahr hin, da kann viel passieren. Allerdings muss ich sagen, kartellrechtlich sehe ich überhaupt gar kein Problem, weil man wird ja nur Dritter der Branche, muss man ja auch sagen. Und es gibt ja auch kein Monopol dahinter. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass hier großartig Kompromisse zu machen sind.
Jetzt noch hier ein Potenzial sozusagen von 13,7%.
Genau, ist ein schönes
Play. Ist jetzt, wenn du überlegst, nehmen wir mal an, es dauert bis noch 12 Monate, wären es 13,7% Rendite.
Auf ein Jahr?
Auf ein Jahr gerechnet.
Wer da Bock drauf hat. Und es kann ja sein, und es muss ja nicht ein Jahr dauern. Ne? Also dieser Preis kann sich auch relativ schnell, das sehen wir ganz häufig bei Übernahmen, dass die erst, ich sag mal, so ein bisschen
ist an diesen nicht Preis auch bei immer. Activision mit dabei?
Ganz klein, 5%, glaube ich. Und meistens ist es ja so bei Übernahmen, dass sich der Kurs, ich sag mal so, einpendelt um diesen Kaufpreis herum. Also mal ein bisschen drüber, mal einen Ticken drunter und dann aber so nach und nach wirklich gleich bleibt. Da gibt es keine Verkäufer mehr, keine Käufer mehr, weil der Preis ja klar ist. Also könnte man dann spätestens auch schnell wieder rausgehen und sagen, man hat vielleicht 13,5%
erst in kurzer Zeit gemacht. Wenn ich es machen wollen würde, wäre meine Idee dazu, einsteigen und einen Verkauf gleich reinsetzen.
Ja, na klar.
Zum Beispiel jetzt bei 90.
Ja, muss ja nicht die 95 sein, ne? Ja, aber auch das also sind, ja, kann man ja bei 10% kann man ja schnell mal Tschüss sagen.
Wichtig und ist natürlich, sollte es hier Bedenken der Kartellbehörden geben, ist das Rückschlagspotenzial für Activision
schnell mal hoch.
Ja. Schnell hoch.
Aber andererseits ist die reelle Bewertung, wie wir ja gesagt haben, auch jetzt nicht so weit entfernt. Das heißt, wenn man dann einen langen Atem hat, weil man ja Activision Blizzard wahrscheinlich auch gut findet, dann ist ja alles gut. Für alle, die bei Microsoft schon investiert sind, mein Gott, einfach warten.
Kopf knallen lassen.
Bald ist es bald ist es unser Unternehmen.
Weil, warum? Also 70 Milliarden in bar klingt auch erstmal gruselig, aber die werden das aus der Portokasse bezahlen. Für dieses Jahr erwarten Analysten ein Cash Bestand von 90 Milliarden und ein Cashflow von 64,7. Free Cashflow.
Die Übernahme ist quasi in einem Jahr als neuer Cashflow eingeflossen.
Einfach abbezahlt. Das ist unglaublich. Dazu gibt es nochmal 8 Milliarden. Ich glaube, die sind hier noch gar nicht mit eingepreist in die Umsatzschätzungen. Also, das ist
Dazu kommt natürlich, dass man das natürlich lieber investiert hat in Activision Blizzard als besseres Investment, als einfach bar rumliegen zu haben. Fall. Also das ist also tendenziell, ne, also so rein sinnbildlich, auch das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich glaube, hier hat Microsoft ein sehr, sehr gutes, langfristiges Investment geschlagen.
Ah, auf jeden Fall. Was hatten wir letztes Jahr nicht für ein tolles Bild mit einem Bagger, der versucht hat, ein Containerschiff durch den Suezkanal da so rumzudrücken?
Ja.
Und wir hatten wirklich Lieferengpässe und tatsächlich, Marcel, gibt es aktuell ganz, ganz starke Containerengpässe. Weißt du, wie viele Schiffe auf die Abfertigung vor Häfen warten?
Ja, das werden schon einige sein nach dem ganzen
564. Von den weltweit verfügbaren 25 Millionen Containern befindet sich laut K plus N, befinden sich 2,4 Millionen in Wartestellung. Und von den insgesamt 5.700 Schiffen sind 10%, also fast 10%, 564 vor den Häfen. Und das finde ich schon viel. Also das darf man nicht unterschätzen. Viele werden jetzt sagen, Mensch, 10% ist, aber 10%, es ist wirklich, wirklich viel, weil dahinter staut sich ja dann auch immer noch mehr. Und da könnte man ja jetzt sagen, wir hatten es gehört, Suezkanal zum Beispiel oder auch in China haben ja auch viele Häfen dann immer geschlossen gehabt wegen Covid. Aber die Ursachen liegen tatsächlich aktuell in den USA. 80% des Staus werden aktuell dort verursacht. Und wieso, weshalb und warum? Es gibt erhebliche Abfertigungsschwierigkeiten an der Ostküste in New York und in Savannah, sowie aber auch an der Westküste in Seattle und Long Beach, Los Angeles. Mindestens 90 Schiffe warten allein in Südkalifornien auf ihre Abfertigung. Und das ist tatsächlich viel. Was sind die Gründe? Und hier muss man ganz klar sagen, zahlreiche Corona-Infektionen, die tragen dazu bei, aber es sind nicht die Hauptgründe, weil die Infrastruktur in den Häfen gilt vielerorts tatsächlich als veraltet. Autonom fahrende Containerstapler, wie es zum Beispiel diese in Rotterdam gibt oder auch am Hamburger Altenwerder Hafen, sind in den USA tatsächlich Mangelware. Und in den zurückliegenden Monaten kam es tatsächlich zu vielen Streiks in den Häfen. Also tatsächlich kann man auch so natürlich die Weltwirtschaft nochmal negativ beeinflussen. Und ich glaube, auch das ist ein Faktor, der die Inflation auch oben behalten lässt. Also ich würde heute dir anbieten oder sagen, ich würde deine Gegenposition einnehmen, dass wir im April, Mai nicht sehen, dass die Inflation sinkt.
Naja,
also ist gerade auch für mich wieder so ein Indikator.
Kurz nur so, Position ist zwischen April und Ende Juni, werden wir so langsam anfangen abzuflachen. Also Richtung Juli, August werden wir sehen, dass es deutlich weniger wird, weil diese Basispunkte natürlich höher sind und wir die Vergleichswerte haben. Dass es noch ein bisschen bleibt, 2-3% ist schon klar, aber eben nicht mehr so hohe Zahlen, wie es eben bisher war. Und das wird man eben sehen. Das ist zumindest meine Position, da hast du dich ja gerade entgegengestellt. Mhm. Vielleicht noch ein paar Punkte dazu. Mhm. Joe Biden will ja dieses Infrastrukturprogramm noch weiter, in Gang bringen. Wäre natürlich hier an der richtigen Stelle auch eingesetzt, muss man ja sagen. Und könnte vielleicht auch eine Chance sein, wenn du sagst, autonome Gabelstapler, die da hier fehlen und auch nur Fürther-Fahrzeuge oder Jungheinrich, beide aus Deutschland oder zumindest Deutschland
ansässig, könnte
man machen.
Wir haben es ja gerade gehört, hochmodern ist der Hamburger Hafen und man kann tatsächlich in den Hamburger Hafen investieren.
Das stimmt.
Die Aktie ist nicht so gut gelaufen in den letzten 5 Jahren, 9,9%. Dazu gibt es ungefähr so 3% Dividendenrendite. Also dann glaube ich lieber eher so ein Gabelstapler.
Lieber Jungheinrich
oder Kion. Aber Kühne Nagel kann man auch investieren. Warum nicht? Den gehören natürlich auch einige dieser Container.
Ja, das sah ja, habe ich heute erst festgestellt, auch recht günstiges Unternehmen, Transport und auch das, Logistikketten und auch ein dauerhaftes Wachstumsunternehmen, nicht ganz so extrem, aber dann doch sehr zuverlässig.
Vielleicht auch Prologis, weil natürlich in den Warenhäusern länger gelagert werden muss.
Auch das. Also es gibt viele Punkte. Also hier muss man immer bei den neuen Nachrichten mal Gedanken gehen, was denn dann die Folgen daraus,
UBS,
was sind so
oder FedEx,
Sachen, die dazugehören.
Luftfracht, DHL.
Oder dann auch Spediteure wie XPO. Das Logistics ist ja auch ein ziemlich interessantes Unternehmen. Also hier gibt es, glaube ich, viele Ansatzpunkte, die man setzen kann.
Ja, tatsächlich.
Kommen wir mal zu neueren Unternehmen. Und zwar High-Growth-Unternehmen, die ja gerade sehr gebeutelt sind. Und da gab es diese Woche auch eine sehr, sehr spannende Nachricht, auf die ich ja spekuliert hatte tatsächlich. Und zwar bei SoFi Technologies, ja, aus der Community, sehr häufig beliebt als Unternehmen, was man sich mal im Aktiencheck anschauen sollte. Und haben wir ja dann auch gemacht, also ich war ja durchaus begeistert, einfach schon aus der Story heraus, dass man alte Kredite, die relativ hoch verzinst sind nach wie vor, einfach wechseln kann. Man hat ja in den USA nicht ganz so günstig auch den Bildungsweg und muss natürlich sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, um einige Sachen zu erledigen. Und das ist eben hier in den USA auch anders als bei uns jetzt, sage ich mal. Und da ist SoFi Technologies eben, ich sag mal so, der Discounter unter den Kreditanbietern und hat es eben recht günstig angeboten. Deswegen hat man auch
ist
gerne
das
mal
so ein
umgeschaltet.
Kreditvergleichsportal?
Nee, das nicht. Also, die geben schon selbst Kredite raus, aber haben einfach, ich sag mal, bestimmte Konditionen, die sie natürlich auch über andere Bereiche, ich sag mal, abdecken. Und das Schöne ist eben, dass man dann eben deutlich die Zinslast senkt für den Endverbraucher. Und welcher Endverbraucher sagt so: Moment, wenn das mich hier tausende Euro spart, dann werde ich es natürlich machen. Also, sehr, sehr spannend. Doch, wie war es bisher? Sie mussten natürlich mit Drittbanken zusammenarbeiten, um dann auch die Prozente, ich sag mal, ein bisschen was bei sich zu behalten von denen, was sie an Krediten rausgeben. Und dann mussten sie vielleicht, keine Ahnung, wenn die 2,5% hatten, dann haben sie halt 0,5 behalten und 2% sind an die Bank gegangen, die das Ganze eben wirklich abwickelt. Und letztes Jahr hatten sie ja bekannt gegeben, die Golden Pacific Bank Corp zu übernehmen, um natürlich dadurch an die Banklizenz zu kommen. Und das eben hat jetzt geklappt. Ende Februar ist der Deal dann abgeschlossen, dann gibt es offiziell die SoFi Bank und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil neben den Krediten, die sie geben und auch der Debit- und Kreditkarten, haben sie natürlich auch noch Versicherungen und so weiter, also alles, sie wollen sich ja als rundum Finanzversorger sehen und für diejenigen, die seit dem Studentenleben da dabei sind und sich dort darüber finanziert haben, diese Kunden wollen sie natürlich über den ganzen Lebenslauf auch begleiten. Und das Schöne ist, dass man jetzt höhere Margen hat, einfach aufgrund dessen, dass man eben jetzt nicht mehr 2% der Zinsen weitergeben muss. Also A, hat man die Möglichkeit, noch günstigere Kredite anzubieten. Und auf der anderen Seite hat man aber auch die Möglichkeit, einfach alles an Zinsen zu behalten. Das erhöht nicht nur die Marge, natürlich auch den langfristigen Trend selber. Dann natürlich starke Unternehmensteile mit Galileo, auch das ein Technologieunternehmen, was sie eingekauft haben, auch interessant, kann man sich alles mal anschauen. Und jetzt steht natürlich hier ein Riesenmarkt vor sich, weil der Kreditmarkt ist ja unfassbar groß. Ich sag mal, da gibt es eigentlich keinen, der sagt, umschulden, nee, ich zahle über den höheren Zins. Ja. Und vor allen Dingen jetzt auch im Zuge der Zinsanhebungen interessant, weil hier natürlich auch, ich sag mal, neue Kredite, die vergeben werden, werden bei Konkurrenten nur stärker steigen. Weil einfach da der Leitzins natürlich sein Übriges
schöne, macht. Also tatsächlich eine schöne Beimischung fürs Depot, wenn man von diesem ganzen Thema profitieren möchte, gehe ich auch mit. Ich glaube, die Story ist auch noch nicht vorbei.
KUV von 4 für in 2 Jahren, auch gut.
Also nicht schlecht. Weißt du, was mich überrascht hat positiv?
Sag es.
Einfach mal wieder das, was wir immer sagen. Klimawandel und Technologie gehören einfach zusammen.
Oh ja.
Und dieses Jahr, oder für mich, eine tolle Partnerschaft, die diese Woche bekannt gegeben wurde. Wer das angeht, ist Vantage Towers und, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Movea. Und sie wollen Funkmasten zu Windenergie-Selbstversorgern machen. Man wird jetzt die Turbinen an 52 Funkmasten der Vodafone-Tochter also anschließen und diese sollen den Stromverbrauch um 2/3 senken und schon alleine das Pilotprojekt kann im Jahr bis zu 239 Tonnen CO2 einspeichern. Die gewonnene Windenergie, wie gesagt, wird nicht ins Stromnetz eingespeist, sondern direkt vor Ort für den Betrieb der Technik von Vodafone verwendet. Also Vodafone ist ja auch der größte Kunde von Vantage Towers und die möchten das machen. Und das Potenzial, glaube ich, ist hier wirklich auch ein sehr großes. Vantage Towers betreibt europaweit knapp 46.000 eigene Mastenstandorte, davon 19.400 in Deutschland. Gefällt mir richtig gut. Also finde ich persönlich, ist eine coole Partnerschaft Und ich glaube, das sind auch diese kleinen Schritte, wo man einfach tatsächlich sagen muss, die werden auch den großen Unterschied gemeinsam machen. Ich finde es natürlich, man sieht es ja immer schwierig, aktuell wird ja auch diskutiert, ob es Corona-Sonderzahlungen geben sollte für grüne Politikerinnen und Politiker. Muss man natürlich gucken, ob man das alles so ein bisschen selber vertreten kann. Ich mache direkt weiter mit meinem Top der Woche. Und das ist auch Mobilität. Und wir müssen ja sagen, du fährst viel Auto, ich fliege viel. Wir sind jetzt nicht wahrscheinlich die Großen, die viel mit alternativen Antrieben unterwegs sind. Liegt aber auch daran tatsächlich, Bahnfahren, wir haben es letzte Woche gehört, 75% der Züge sind zu früh und man ist stolz drauf.
Zu spät, sind pünktlich.
Ach so, sind pünktlich. So, jetzt haben wir es. 1, 2, 3. Und heute wurde bekannt, dass Flix Mobility plant den Kauf neuer Züge für rund 1 Milliarde Euro für den Fernverkehr. Und sie haben ja letztes Jahr schon den US-Buslinienbetreiber Greyhound übernommen. Und ob man jetzt diese 1 Milliarde investieren wird, hängt von 3 Faktoren ab. Faktor Nummer 1, ich glaube, das haben sie selber ganz gut im Griff, ist, dass sie einfach das Geld brauchen. Man befindet sich aber hierzu auch schon in Gesprächen mit Banken und potenziellen Finanzierungspartnern. Also hier wäre ich auch sogar bereit zu sagen, wir investieren als MVI. Ich finde das Unternehmen super spannend.
Du kaufst einen Zug.
Ja, gerne. Und zweitens, die Investition wird natürlich erst freigegeben, wenn die Pandemie überstanden ist. Das habe ich mal in einem Podcast-Interview gehört mit dem Gründer. Ja, die können ja super gut reagieren und das steuern und sehr kosteneffizient ja auch arbeiten.
Ja, hätte ich ihnen gar nicht so zugetraut. Ne? Nee. Das klingt so starres Geschäft, aber die konnten sehr, sehr gut und sehr flexibel und flink alles anpassen.
Und ich würde es mir natürlich wünschen für den Wettbewerb auf der Schiene, weil so werden vermutlich auch diese teuren Preise der Deutschen Bahn endlich mal sinken. Und ich wage zu behaupten, sollte die Deutsche Bahn ernsthafte Konkurrenz auf der Schiene haben, dann würde der Zug pünktlicher sein.
Nein, das passiert deswegen nicht, weil einfach nach wie vor ein Staatsunternehmen ist.
Okay.
Das heißt, also da kommen einfach Steuergelder hinterher, weil man weniger Umsatz macht, ja, vielleicht auch mehr Verluste, dann werden weitere Steuergelder gezahlt. Wenn es privatisiert ist, gehe ich mit dir mit.
Aber was wird passieren? Und jetzt glaube ich wieder, es wird diese Investition leider nicht geben, die natürlich auch ein Beitrag zum Klimawandel ist. Warum? Und das ist der dritte Punkt, der dritte Faktor. Und das ist schade, weil eigentlich ist es ja mein Top der Woche, weil sie wollen mehr Mobilität anbieten, was leider die Deutsche Bahn nicht so in dem Umfang schafft. Die Deutsche Bahn will jetzt wieder ordentlich viele Leute einstellen, ob das was bringen wird. Ich bin gespannt.
Vielleicht mal an der richtigen Stelle.
Ja, sie sind ja auch messbar mit 75%. 75% und mehr. Naja, weil das Problem ist, das Vorhaben wird von der Entwicklung der Trassenpreise abhängig gemacht. Also das, was man auch wieder an den Bund bezahlen muss. Und jetzt, Marcel, wenn du Großaktionär von einem Monopol wärst und dir gehören dann auch noch als Großbesitzer die Bahnschienen, welchen Anreiz hast du zu sagen, ich senke jetzt mal die Trassenpreise, damit, ach ja, mein Monopol weniger Geld verdient?
Ja.
Komisch, wer könnte mich dazu zwingen? Warte.
Niemand.
Oh. Also, Marcel.
Klar.
Ich finde, hier sieht man ganz klar, oder man wird sehen, also ist meine Prognose, dass der Wettbewerb hier ausgebremst wird.
Genau, und da kann man ja nochmal, ich sag mal, auf das Interview zurückführen. Das war ja sehr interessant, weil auch in dem Fall oder dem gleichen Atemzug natürlich hieß, dass man auch, ich sag mal, auf die Grünen hofft tatsächlich, dass sie es durchsetzen,
ja,
dass die Deutsche Bahn tatsächlich auch, ich sag mal, zumindest strukturiert wird neu, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen, also privatisiert wird wahrscheinlich nicht passieren, aber also echt privatisiert, ne? Nicht nur denken, dass da eine AG dahinter steht, das ist null privat, das Gerät.
Also wenn das passiert, verspreche ich, mache ich die Bahn zum Top der Woche.
Na klar,
das wird passieren,
super, aber dann ist nicht die Bahn, sondern die es entscheiden.
Ich werde mich verpflichten, Minimum einmal im Quartal Zug zu fahren.
Okay. Da bin ich gespannt.
Ja,
wirklich. Mhm. Okay, gehen wir weiter mit meinem Top der Woche. noch mit ganz anderen Wetten hier vorangeht. Und zwar B. Riley Financial habe ich auch im Depot. Gab es auch diese Woche eine sehr interessante Nachricht. Und zwar, also B. Riley Financial, kleineres Unternehmen, knappe 2 Milliarden, nicht ganz 2 Milliarden Bewertung. Mhm. Und sind vor allen Dingen, ich sag mal, als Investmentbank tätig, aber eben auch gerade für Fusionen und Mergers zuständig, dass sie da eben Kunden beraten. Und da gibt es ja nur mehr und mehr, natürlich auch Insolvenzanträge, auch das wird mit abgearbeitet von B. Riley Financial und sie kaufen jetzt Focal Point Securities und das ist ebenfalls eine Investmentbank, die für Fusionen und Übernahmen im Mittelstand tätig sind. Hm. Also erweitert man hier im Prinzip das ohnehin schon tätige Geschäft um ein deutliches, dafür gibt man $175 Millionen aus, die werden also bezahlt und man erhofft sich von den Synergien und die erwartet man auch aus diesem Deal, dass man tatsächlich die M&A-Geschäft, oder das M&A-Geschäft, also Merger and Acquisitions, um ein Vierfaches steigert, also eine Vervierfachung des Umsatzes aus diesem Bereich. Das ist schon sehr, sehr viel. Wenn man überlegt, Focal Point, also das Unternehmen, was man jetzt übernommen hat, hat in den letzten 20 Jahren 17 Milliarden Dollar Transaktionsvolumen umgesetzt. Also sprich, all das, was so Mergers waren, hat das im Prinzip mitgemacht. Und das im mittelständischen und kleinen Bereich. Das heißt, also hier gibt es wirklich viele, viele Transaktionen, die getätigt wurden. Und man sichert sich außerdem natürlich nochmal Zugang zu neuen finanziellen Ressourcen, weil man auch, ich sag mal, dadurch, dass man größer ist, mehr Macht hat, mehr Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt und all das, wird natürlich eine ganz spannende Rolle sein.
Ja.
Also eine wirklich, wie ich finde, Top-Übernahme. Und auf der anderen Seite muss man sagen, M&A-Aktivitäten, also wir sehen das ja jetzt schon bei Microsoft und bei Take-Two, gibt es natürlich hier die ganz großen Übernahmen, aber das wird natürlich auch im Kleinteiligen passieren. Zudem wird auch der Tech-Markt weiter konsolidieren, denn die aktuellen Rückgänge sind natürlich in vielen Unternehmen auch, ich sag mal, eine gute Gelegenheit, als Großer einen kleinen zu schlucken. Ist natürlich hier sehr wahrscheinlich, dass man nach und nach noch mehr Übernahmen sehen, vor allem auch in diesem kleineren Bereich. Und ich glaube, da könnte B. Riley Financial tatsächlich ein sehr, sehr großer Profiteur von der Geschichte werden. Sind sie auch schon.
Ja, auf jeden Fall. Also echt cooles Unternehmen. Du planst ja auch langes Buy and Hold, oder?
Absolut. Ist ja auch ein schöner Dividendenwert. Ja. Ich habe mal gerechnet, tatsächlich 6% Dividende. Nur wegen Sonderdividenden gab es 6% Dividende im letzten Jahr.
Irrsinnig. Oh, weißt du, wo es auch ordentlich Dividende gibt? Im Konsumgüterbereich.
Das stimmt.
Und ich saß am Montag, habe ich das Handelsblatt gelesen. Und lese dann auf einmal in so einem Artikel, dass am Wochenende Unilever ein Gebot abgegeben hat für die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline. Und ich weiß, wir beide haben ja dann noch telefoniert, das wurde dann immer auch mehr und mehr bekannt. Hä? Warum? Und deswegen mein Flop der Woche. Unilever, eine hoch gehandelte Aktie von mir auch, die ich auch selber öfter schon mal hatte, weil man sie auch prima, weil sie robust sind und auch viel in den Emerging Markets tätig sind. Eigentlich müssten sie viel mehr Potenzial und viel mehr PS auf die Straße bringen, als sie eigentlich haben. Und wie gesagt, sie haben 50 Milliarden Pfund geboten. Und jetzt muss man sich das mal vorhalten. Das sind 60 Milliarden Euro. Und GSK sagt dann ganz frech, nee, viel zu wenig für dieses niedrige Angebot. Man kann nur sagen, Glück für alle Unilever-Aktionäre. Der Abverkauf war ja relativ stark. Sie haben jetzt bekannt gegeben, sie werden die Milliardenofferte nicht aufstocken. Und jetzt habe ich mich mal dahingesetzt und habe mal überlegt, Mensch, was bedeutet das eigentlich? Also, wenn man in Unilever investiert, hat man einen Konzern mit einem Umsatz von 51 Milliarden Euro. Das operative Einkommen, also das EBIT, liegt bei 8,3 Milliarden. Und aktuell zahlt man, Zinsangst, hier sind wir wieder, hat man 25 Milliarden Euro Fremdkapital in der Bilanz und zahlt darauf 500 Millionen Euro Zinsen. Dann gehen davon natürlich noch runter, ja, wir wissen selber, die guten Steuern, 25%. Das bedeutet, wir haben ein Earnings per Share von 6 Milliarden Euro insgesamt. Bei 2,6 Milliarden Aktien bedeutet das ein Gewinn je Aktie. Marcel, ganz einfaches Kopfrechnen, 2,3.
Na klar.
Also 2,30 Euro die Aktie. Merken wir uns, ja? 2,30 Euro je Aktie. GlaxoSmithKline, Konsumgütersparte, hat einen Umsatz von, jetzt müssen wir dann auch nochmal umrechnen, zwischen Pfund und Euro, 10 Milliarden britischen Pfund und haben ein EBIT von 2,2 Milliarden britischen Pfund. Jetzt konvertiert würde das bedeuten, der kombinierte Umsatz von Unilever und GlaxoSmithKline, Konsumgütersparte, 63 Milliarden Euro von 51 Milliarden, also 12 Milliarden. Wir geben 60 Milliarden Euro aus für 12 Milliarden Euro mehr Umsatz. Okay, ist schon ordentlich, ne? Ist schon ein KUV von fast 6. Dann haben wir natürlich aber auch noch das operative Einkommen. Das würde jetzt dann steigen auf 10,9 Milliarden Euro. Ist auch in Ordnung, muss man sagen. Jetzt aber bedeutet das, weil Unilever für diesen Kauf 8 Milliarden Euro Cash bezahlt und sie würden 5 Milliarden Fremdkapital aufnehmen aus einer Aktienverwässerung von, sie würden ausgeben, tatsächlich 200 Millionen neue Aktien. Das Fremdkapital, 25 Milliarden haben wir schon gehört, würde sich verdreifachen auf 75 Milliarden Euro. Jetzt nehmen wir mal an, was eh nicht passieren würde. Unilever hat aktuell ein ziemlich gutes Rating. sie würden ihr Rating behalten. Würde nicht passieren. Hat zum Beispiel ja Fitch schon bekannt gegeben, sie würden BBB kriegen. BBBB ist sowas wie Ramsch. Also das ist ja Ramsch-Niveau. Also wirklich, das ist etwas, das würden Anleiheninvestoren erst kaufen, ganz am Ende zum Zocken, weil du da ordentlich Zinsen bezahlst. Jetzt sagen wir, Unilever ist Unilever, starke Marke, Zinsangst. Wir garantieren ihnen, sie bekommen dieselben Zinsen. Angenommen, ihr Fremdkapital verdreifacht sich. Bedeutet das natürlich auch, dass ihre Zinszahlungen von 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden steigen würden. So, jetzt haben wir ein EBIT gehabt, kombiniert, von 1,9 Milliarden Euro. Ziehen davon ab, natürlich die Zinsen 1,5, sind wir bei 9,4 Milliarden Euro. Davon 25% Steuer, sind wir bei 7 Milliarden Euro. Und das teilen wir jetzt durch alle Aktien, nämlich 2,6 plus 0,2, nicht Millionen, nein, Milliarden. Durch 2,8 Milliarden Aktien und dann steigert sich der Gewinn je Aktie für alle Unilever-Aktionäre von 2,30 Euro auf, Trommelwirbel, 2,50 Euro je Aktie.
Nicht schlecht.
Und das tut weh.
Also, long story short, es war wäre eigentlich nicht wirklich durchdacht.
Also bedeutet 2,30 Euro durch 2,50 Euro, 8%. 8% mehr Earnings per Share für die Aktionäre, für eine Verdreifachung des Fremdkapitals, für ein Rating auf Ramschniveau. Jeder Unilever-Aktionär kann froh sein, dass das nicht passiert ist. Jetzt machen wir mal die Gegenrechnung auf. Was würde denn bedeuten, wenn Unilever 50 Milliarden aufnehmen würde, zu selben Konditionen, und würde sagen, Mensch, wir stecken das einfach mal. Wir nehmen an, 40 Euro je Aktie. Wir kaufen jetzt mal Aktien davon zurück. Dann würde das bedeuten, man würde 1,25 Milliarden Aktien einziehen. Das sind fast 50% aller ausstehenden Aktien. Und der Earnings per Share würde sich von 2,30 Euro je Aktie nach Steuern etc. pp. Auf 3,80 Euro erhöhen. Also es wäre schon das bessere Geschäft. Ich will damit nur sagen, liebe Unilever-Aktionäre, seid froh. Und ich würde tatsächlich, wenn ein Management bereit ist, solche Übernahmen zu tätigen, darüber nachdenken, ob ich weiterhin an diese Story glaube.
Dieses Unternehmen überhaupt
noch halten möchte. Ob ich dieses Management fähig halte, Mehrwert für mich rauszuholen, im besten Fall mehr als den MSCI World. Ich bezweifle es.
Ja, na klar.
Und tatsächlich, aber ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgen würdet und würdet mal schreiben, Mensch Philipp, du siehst das alles falsch. Hier ist mein Investment Case zu Unilever. Also ich bin da total offen für eine offene Diskussion, auch gerne unter dem Video auf YouTube. Würde mich mal interessieren. Aber wie siehst du das?
Absolut. Also gerade die Rechnung zeigt ja ganz klar, dass man hier wahrscheinlich ein bisschen aktionistisch rangeht, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal was Neues probieren und hier gehen wir mal, Angriff ist die beste Verteidigung, aber man hätte es vielleicht mal besser durchrechnen sollen. Und ich glaube, selbst mit, ich sag mal, irgendwelchen ungehobenen Sachen, die man jetzt nicht in, ich sag mal, Zahlen packen kann auf den ersten Blick, selbst da sehe ich jetzt nicht so wirklich den Wahnsinn drin, dann hätte man wahrscheinlich wirklich mit den Aktienrückkäufen mehr erreicht. Also für mich eine Schnellschussreaktion, vor allem auch, wie schnell man natürlich dann davon wieder Abstand genommen hat, dass man sagt, nee, also noch mehr wollen wir nicht bieten, also wir sind schon am Limit. Also so richtig überzeugt scheint es dann doch nicht zu sein, ob man vielleicht nochmal 5 Milliarden mehr ausgibt, weil das dann wahrscheinlich, was auch immer, für Konsequenzen gehabt hätte. Also
und jetzt muss ich nochmal was sagen. Die Marktkapitalisierung von Unilever beträgt 113 Milliarden, ja?
Genau.
Warte mal, ich muss mich hier nochmal kurz jetzt anmelden, weil wir erinnern uns, es gab mal einen windigen Aktionär, der wollte das Unternehmen kaufen. Warren Buffett mit seiner Kraft Heinz. Und damals hat man 143 Milliarden Dollar einfach abgelehnt und gesagt, ne.
Wir sind viel mehr wert.
Wir sind viel mehr wert. Ich glaube, das Beste, was hätte Unilever passieren können, wäre gewesen, man hätte sich tatsächlich einfach übernehmen lassen. Das
wäre für Kraft Heinz nicht schlecht gewesen, glaube ich.
Für Kraft Heinz und auch, ich glaube, für Unilever.
Für Unilever,
Unilever
auch,
hat in den letzten 5 Jahren 13,6% gemacht. Das erinnert mich doch ganz stark an den Hamburger Hafen.
Schöner Vergleich.
Also, ich war ziemlich positiv für dieses Unternehmen, aber jetzt tatsächlich, ich würde eher den Hamburger Hafen kaufen als Unilever.
Ja. Ich mag diesen Milchersatz, den du mir...
ist von Alpro.
Von Alpro. Ach, Danone. Das ist Danone. Ja, dann ist ja eh egal.
Dann ist klar, ne?
Das schmeckt nämlich ganz gut.
Also es tut mir echt leid, aber liebe Unilever-Aktionäre, Ich würde drüber nachdenken.
Ja, kann man vielleicht auch einfach mal rauswerfen. Ja,
wir sind schon ganz schön hier.
Ja, genau. Also, 45 ja, weil Minuten. Du hier Rechnungen Dank aufmachst, hören, ja. Da muss man ja erstmal mitkommen. Mein Flop der Woche ganz kurz, und zwar die Aktionärszahlen gehen zurück in diesem Jahr, und zwar 280.000 ja. weniger Aktionäre und Aktionärinnen in 2020. Ja, genau, 2021. Und das hat zumindest das Deutsche Aktieninstitut bestätigt. 12,07 Millionen Menschen haben hier eben Aktien, Aktienfonds, ETFs und Co. Mhm. Und letztes Jahr waren es eben ein paar mehr. Ja, das war eigentlich Rekordzahl auch in den letzten 20 Jahren. Also stetig steigt auch die Zahl der Aktionäre. Und die Chefin des Instituts ist trotzdem zufrieden und sagt, es ist alles noch auf hohem Niveau. Wir haben hier Einmaleffekte gesehen, ne? Also ein paar, die erst eingestiegen sind. Manche haben jetzt Angst bekommen, dass es zu spät ist. Und ja gut, jetzt mittlerweile geht es ja auch wieder runter. Da könnte man durchaus auch wieder mal eine Chance wittern. Naja, insgesamt, wir müssen mehr machen, Philipp. Wir brauchen mehr Aktionäre in Deutschland, die diese Rentenlücke auch füllen und sich eben nicht diesem Altersvorsorgekonstrukt des Staates hingeben alleinig und da eben selber was tun für den Wohlstand auch im Alter.
Man muss die Leute überzeugen. Also ganz klar, es gibt so viele tolle Bücher. Ich sage ja immer, man muss einfach nur den Peter Lynch und vielleicht auch noch den Komma lesen.
Ja, oder Costolani, ganz
einfach. Oder Costolani, die Kunst über Geld nachzudenken. Also wunderbar. Einer, der sehr viel über Geld nachdenkt, ist unser Zuhörer, der uns sein Depot geschickt hat. Vorab natürlich, wenn auch du einmal Interesse hast, in unser Community Depot oder Grill dein Depot, so wie es jetzt heißt, zu kommen, schreib uns einfach eine E-Mail.
Genau, kann aber ein Stück dauern. Wir haben schon noch drei Kandidaten aktuell in der Pipeline. Also das kann noch ein Stück dauern.
info@modernvalueinvesting.de. Aber es ist ja auch bald, du bestimmt mal wieder im Urlaub, ich mal wieder im Urlaub. Da ist ja immer so ein Community-Depot oder Grill dein Depot immer perfekt, um euch auch in diesen Wochen zu unterhalten. Und was kannst du uns denn zu unserem Kandidat sagen? Er möchte völlig anonym bleiben.
Genau.
Deswegen einigen wir uns jetzt auf einen Namen. Du darfst auch so.
Nennen wir ihn Jochen.
Jochen.
Ja, genau, können wir uns gut merken. Ist jetzt schon seit 2017 an der Börse, hat, ich sag mal, auch schon ganz gute Renditen so erzielen können und hat auch schon ein breites Depot aufbauen können in der kurzen Zeit. Also da muss man schon mal sagen, hier sind einige Werte drauf.
Hat Jochen etwas bekannt gegeben, wie viel er investiert hat und wie alt er ist?
Genau, also er hat einen Anlagehorizont natürlich für die Altersvorsorge, auch das möchte er hier machen. Mhm. Er möchte durch Dividende sollen ca. 500 Euro netto pro Monat bis zur Rente erreicht werden. Das ist natürlich schon ordentlich als Zubrot. Ja. Aktuelles Alter 28 kann man erwähnen und da gab es immer mal noch ein paar neue Sachen, die er mit reingebracht hat. Also baut das Depot auch immer weiter aus. Und aktuelle Netto-Dividendenrendite ist 1% in diesem Depot. Und er fährt natürlich diese Strategie ETF, Emerging Markets und auch World. Das soll alles insgesamt einen sehr großen Depotanteil haben, also über 50%, wie er schrieb. Und das soll auch weiter monatlich bespart werden. Die Aktien werden nicht monatlich bespart. Die sind im Prinzip als Zusatz zu sehen, die das ganze Depot ein bisschen auf Trab bringen sollen. Und der Ansatz selber, ist natürlich, dass er also die Einzelkäufe von den Aktien eher so als Chance sieht, als sporadischen Kauf. Und da hat er natürlich bei Corona ordentlich zugeschlagen, um dort, ich sag mal, diesen Rückgang zu nutzen. Wäre vielleicht auch jetzt ein Thema für ihn, nachdem die Rückgänge eben sich ausgebaut haben oder neu dazugekommen sind, teils ja auch. Und jetzt plant er natürlich auch immer mal bestehende Positionen nachzukaufen, um da jetzt eben nicht den Überblick zu verlieren. Also sprich nicht, dass das ganze Depot zu groß wird. Das wäre ja auch Quatsch. Da könnte auch direkt wieder in den MSCI komplett bleiben. Ja, das wäre dann auch Quatsch. Und bei der aktuellen Nettodividende bräuchte er einen Depotwert von etwa 800.000 Euro, um eben mit 1% hier ordentlich Gas zu geben. Der Depotwert insgesamt aktuell liegt bei 170.000 Euro.
Ja. Und das haben wir schon ordentlich.
Das ist schon ordentlich. Ne? Also hier für 28 Jahre.
Mann, Jochen.
Für 28 Jahre ist natürlich eine super Geschichte, da 170.000
Euro. Ich wünschte, ich hätte das mit 28 gehabt. Ja. Ich wünschte, ich hätte es jetzt mit 31.
Ich wünschte, ich wäre noch 28. Ja. Naja, schauen wir uns mal das Depot
an. Ich würde sagen, wir gehen die...
Die größte bis zur kleinsten.
Alle?
Naja, wir fangen mal den Großen an. Da geht's, denke ich, schnell, alles, weil es sind natürlich viele, viele oder? Gute Sachen dabei.
Okay. Und dann benennen wir den Rest nur. Ja. Also Punkt Nummer 1, ich würde sagen, just hold it, don't trade it, immer dabei sein, 10,46% Apple.
Ja, kann ich total nachvollziehen und ist bestimmt da reingewachsen.
Ja.
Also wenn man also eigentlich die größte Position bei den ETFs haben sollte oder wollte, dann ist Apple da auf jeden Fall hineingewachsen und hat das Depot plötzlich noch ein Stück größer gemacht. Und ich glaube, Kann man gar nicht so viel mehr ausführen. Ne? Also Apple halten, halten, halten. Ich würde auch kein Stück davon abgeben.
Nee.
Nach wie vor interessante Geschichten. Bei dem iPhone 14 soll es eben jetzt günstigere Modelle geben im oberen Bereich, aber dafür im unteren wieder ein Stück teurer. Ja. Also hier gleicht sich das Ganze an. Also ich glaube, die Strategie wird auf Jahre bei Apple noch zu weiteren Zuwächsen führen. Kann ich nur so
aber
unterstützen.
Aber du weißt, er hat ja eigentlich viel mehr Apple im Depot. Weil er ist ja auch noch zu 6,65% im iShares MSCI World mit dabei im Basisinvestment. So wie ich es verstanden habe, investiert er da auch regelmäßig rein jeden Monat.
Sparplan.
Als Sparplan, also hervorragend. Und da ist ja Apple die größte Position mit 4,63%. Also eine Übergewichtung haben wir hier schon. Das muss man
aber
sagen.
Aber es ist nicht risikoreich extrem. Also ich sag mal, das ETF, es ist ja dann am Ende auch bloß ein kleiner Teil noch im Vergleich zu der großen Position, die er so hat, würde ich jetzt nicht allzu sehr ins Gewicht fallen lassen.
Also ich glaube aber, dass Apple-Aktionäre auch viel in den nächsten Jahren, also machen wir uns nichts vor, die Market Cap ist gigantisch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Apple, finde ich immer ganz interessant, wird ja trotzdem relativ günstig gehandelt, fundamental. Ich glaube, das liegt natürlich zum einen daran, sie kaufen massive Aktien zurück. Und ich glaube, sie werden jetzt mehr und mehr ein Dividendenwachstumswert werden. Also ich glaube, von diesem richtigen High Growth, Hyper Pace, außer sie entdecken jetzt auch auf einmal die Metaverse für sich, wird interessant. Ich glaube, Metaverse ist ein tatsächlicher Ansatz. Virtual Reality, da wollen sie angeblich ja auch eine Brille. Vielleicht wollen sie auch.
2022 soll ja schon eine AR-Brille kommen. Mal gucken, ob das passiert.
Und vielleicht soll ja irgendwann das iCar kommen. Ich bin gespannt, ob das so kommen mag. Wir drücken natürlich allen Apple-Investoren die Daumen.
Danke.
Dann haben wir, wie gesagt, 6,65% MSCI World und den iShares Emerging Markets 5,89% Basisinvestment. Also einfach weiter, weil einfach ist, ne?
Ja.
Also schöne Rendite. Die wird auch die Rendite, die die beiden kombiniert die letzten Jahre gemacht haben, werden auch einige Positionen in diesem Depot nicht gemacht haben.
Das stimmt. Davon gehe ich ganz stark aus.
Ja.
Zalando mit 4,58% finde ich überraschend groß. Tatsächlich interessant, weil ich ja selber auch großer Fan bin. Ich glaube, die Bewertung von Zalando sehe ich nach wie vor als recht günstig, zumindest als Langfristinvestor, also jetzt nicht für die kurzfristige Schiene, weil auch hier natürlich noch Vergleichszahlen ein bisschen hinken könnten. Aber ich glaube, langfristig wird das passen, die Internationalisierung passt. Zalando hat man ja auch vor kurzem erst im Aktiencheck, da also gerne nochmal reinschauen, wenn man Näheres zu diesem Unternehmen wissen möchte. Und ich glaube, er war ja schon sehr früh dabei, weil auch die Position deswegen natürlich gewiss groß geworden ist.
Also ich vermute länger als 3 Jahre.
Könnte durchaus sein, weil da hat es ein bisschen Gas gegeben, ja.
Airbus kommt als nächstes mit 4,48%. Bin ich tatsächlich auch am Überlegen, hier mal einzusteigen. Fantasie ist natürlich einfach Wasserstoffflugzeug. Jetzt ist ja 5G losgegangen in den USA. War ich auch am Überlegen, ob ich diese Woche vielleicht so mit als Thema erwähne im Aktienpodcast. Jetzt mache ich es. Und die Fluggesellschaften gehen auf die Barrikaden, weil die Boeing manche Maschinentypen da nicht mit klarkommen, wenn 5G zu nah am Flughafen ist.
Wundert mich gar nicht, ne, dass Boeing da nicht klarkommt.
Schwierig. Also Airbus, wenn, definitiv würde ich Airbus hier picken. Sind ja jetzt auch im DAX. Das heißt, da fließt auch einiges an Kapital, natürlich auch über ETFs und Fonds in diesen Index.
Ja, genau. Also da muss man sagen, kann man so auf jeden Fall halten. Würde ich jetzt auch nicht dran rütteln. LVMH ist mit dabei mit 4,22% des Depots. Auch das ist eine sehr spannende Position. Würde ich langfristig auch halten, würde ich nicht dran rütteln, ist natürlich ein super Unternehmen. Luxus geht immer, der Lebensstandard insgesamt steigt und man gönnt sich eben dann hier und da die Louis Vuitton-Tasche oder den Moët Sekt oder Champagner. Also kann man, glaube ich, nicht viel gegen sagen. Du bist ja eher so Kering-Freund, ne, als Gucci-Film.
Ja, muss ja.
Am Ende, glaube ich, kann man mit beiden gehen und würde wahrscheinlich nichts falsch machen an dieser Stelle. Das nächste Unternehmen überlasse ich sehr gern dir.
LVMH.
Hass hat man ja gerade.
Ja, und dann zu Etis. Hier bin ich investiert. Mega. Buy and hold. Einfach dabei bleiben. Das ist ein Dauerläufer, die Aktie. Die Humanization of Pets, wie man in den USA ja immer so schön sagt, ist einfach im vollen Gange. Jeder. People Who Care hatten wir auch über Companisto, sind wir auch investiert. Nahrungsergänzungsmittel für den kleinen Vierbeiner, für das Kind.
Ersatzkind.
Des modernen Menschen.
Ach so,
ja, Hund. Ja. Was haben wir da noch?
Fielmann, aus dem Mittelstand in Deutschland, doch ein sehr, sehr robustes Unternehmen, also insgesamt natürlich.
Wäre das für dich eine Aktie? Jetzt mal.
Nein. Also ich würde es tatsächlich, Fielmann ist jetzt die erste in dieser Runde, die ich jetzt nicht so praktisch finde. Also
ich hätte eine andere Idee.
Mir für mich schwierig, das einzuschätzen. Ich würde aber allgemein den Brillenmarkt jetzt nicht als, also er ist bestimmt super.
Ja.
Und ich sag mal, die Internationalisierung soll wohl bei Fielmann auch nicht ganz so schlecht sein, aber ist
Sie
mir
sind halt
zu
so ein bisschen, verpennen Sie das ganze Thema online.
Ja, das ist auch schwierig, ne? Also Mr. Becks scheint ja auch nicht, also ist eine schöne Sache, aber auch da gibt es teilweise andere Bereiche, die online besser laufen. Wie auch immer.
Alternativ würde ich tatsächlich, wenn ich Optika im Depot haben wollen würde, Essilor Luxottica mir angucken. Die machen ja also Linsen, Kontaktlinsen, Gläser, Ray-Ban ist mit dabei. Und die haben 2019 Grand Vision übernommen. Und Grand Vision ist die Mutter von Apollo. Mhm. Also, und Apollo ist ja auch eine wirklich große Kette.
Ja, das stimmt.
Tatsächlich würde ich mich da, glaube ich, dann eher, um noch ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, Spezialkontaktlinsen etc., kommt alles aus diesem Haus. Na klar, französisches Unternehmen, französische Quellensteuer, aber man sollte das nicht davon abhängig machen, weil das tolle Unternehmen aus Frankreich
gibt. Macht er ja auch nicht, weil hat ja LVMH und weiß ja auch, was das bedeutet.
Also deswegen würde ich tatsächlich, ich würde eine Umschichtung vornehmen.
Meine Alternative wäre dafür Star Surgical, also direkt Augen heilen.
Gleich, ja.
Hyper. Und das ist für mich die Zukunft. Ich glaube,
gibt's auch eine Analyse,
umso billiger das Ganze wird.
Webseite.
Stimmt, haben wir als Analyse drin. Ne? Umso günstiger das wird, umso eher werden die Leute wahrscheinlich darauf zurückgreifen als auf eine Brille. Aber Brillen sind natürlich trotzdem noch weit verbreitet, also würde ich jetzt nicht allzu schlecht reden. BASF ist als nächstes mit dabei. Ist nicht so deins, ne? Meins auch nicht. Aber gut,
ist halt Chemie-Riese. Ich würde mir dann eher einen Spezialchemiehersteller holen. Lanxess zum Beispiel oder ein Zulieferer für die Pharmaindustrie. Also Chemie ist ja Albemarle, ist auch ziemlich interessant mit Lithium. Aber BASF, klar, sie sind die größten der Welt, aber Aktienrückkauf auch super. Aber was soll da noch? Also klar, Basisdividende, Fixdividende, versprochene Dividende, Superdividende, alles super. Nein, sie wachsen nicht mehr stark.
Ja, auch die Kosten werden natürlich jetzt steigen. Ja, CO2-Preis steigt, dementsprechend müssen sie investieren in andere Sachen. Das ist eine gewisse Bedrängnis. Ja, naja, es ist halt zyklisch, das muss man halt auch immer sagen. Und Also ich bin da nicht.
Spezialchemie, definitiv. Als nächstes ein Unternehmen, worüber wir heute schon gesprochen haben. Sixt, die alten Halsabschneider. Auch brutal teuer. Also, und in der Schweiz gleich doppelt so teuer. Aber ich durfte ID3 fahren. Ziemlich cool.
Ja. Kann man machen. Aber also bin ich jetzt nicht abgeneigt, finde ich gerade, ich sag mal, wenn Mobilität, dann finde ich Sixt sogar noch am spannendsten, weil sie einfach auf vielen Portalen drauf sind. Vor allen Dingen auch über ihre App, wo sie eben auch, ich sag mal, andere Mobilitätsdienste wie Tier mit drin haben und so weiter. Also da stehen sie auf jeden Fall die Zukunft. Es geht darum, die Leute von A nach B zu bringen und wie. Ist dann erstmal egal und jetzt geht es natürlich auch erstmal darum, diese Knappheit in der Automobilsektor wieder ein bisschen zu überwinden, sodass man hier ein bisschen mehr wieder in die Breite gehen kann. Ja,
ja. Das ist so ein Thema. Naja, also Mobilität, aber wie könnte man das anders tatsächlich gut spielen? Vielleicht Mobileye, wenn die an die Börse wieder kommen, wenn die von Intel abgestoßen werden.
Oder einfach über Apple, hat er ja schon.
Oder Apple. Genau, dann haben wir wen noch mit dabei mit 3,17%?
Mastercard. Ja, finde ich total absolut gerechtfertigt. Ne? Also auch sie werden in den nächsten 10 Jahren weiterhin stark wachsen. Da gibt's auch, also man hört ja ganz oft, dass die Fintechs wohl irgendwas abgraben werden, aber die werden alle, der größte Teil wird mit Mastercard zusammen, mit Visa zusammenarbeiten müssen, weil trotzdem auch bei Handyzahlung passiert das. Und dass man wie bei PayPal jetzt einfach wie Freunde hin und her das schickt und dann eben das Ganze übergeht, das ist für die Masse noch völlig irrelevant. Also tendenziell wachsen sie noch. Und
ja, du machst ja auch die großen, Risiko. Also ich glaube, das große Geld verdient Mastercard oder Visa auch mit den Transaktionen. Und wenn du in den Urlaub fliegst, dann machst du ja keine Transaktion mit hey Marcel, ich überweise dir mal bei PayPal 1.000 Euro. Bitte klär das für mich.
Ja, aber auch diese, die dann sagen, ja, mit PayPal zahlen heißt ja auch im stationären Handel mittlerweile, dass dann halt die Karte nicht da ist. Also nicht unbedingt kann integriert werden, muss er aber nicht. Kann daraus vorbeilaufen, aber am Ende des Tages, das Volumen davon ist, ich sag mal, noch verschwindend gering.
Mit Kreditkarten immer gute Zusatzleistungen, ne? Da gibt's ja auch verschiedene Modelle, Mietwagenversicherung etc., pp., Reiserücktritt, Auslandskrankenversicherung. Ich glaube, den Mehrwert, das wollen auch viele.
Ja, ist vor allen Dingen ja auch, ich sag mal, also die meisten Kreditkarten, also meine zum Beispiel hat jetzt keinen Mehrwert, ne, damit kann ich jetzt nicht viel anfangen, aber ich kenne viele, die da, ich sag mal, da auch gerade in den USA, das ist ja normal sogar, da hat man ja
Cashback. Tausende Cashback auf die Kreditkarte
für jeden Einzelnen, also Riesenmarkt, glaube ich, da gibt's nicht viel zu kritisieren. Dann haben wir ein bisschen was an Müll, das gefällt dir ja auch immer ganz gut.
Ja, Waste Management, tolles Unternehmen, 3,14%. Ich habe mir sie die Woche tatsächlich mal angeschaut, weil ich auch für mein Depot geguckt habe. Ich habe ja die Woche auf unserem YouTube-Kanal im Rahmen meines Depot-Tagebuch tatsächlich mal mein Depot ein bisschen vorgestellt. Vielleicht kommt nächste Woche sogar schon die nächste Folge. Kam ziemlich gut an. Danke für euer Feedback. Und man muss auch tatsächlich sagen, 2 Unternehmen, die ihr vorgeschlagen habt, stehen in der engeren Kaufauswahl. Nächste Woche die Entscheidung. schaut da gerne nochmal vorbei. Ich habe ja persönlich Veolia im Depot, aber Waste Management ist mir einfach regional nur in den USA tätig, Expansionsfantasie, ich glaube, das ist, da wächst du auch nur über Übernahmen, ich glaube, das ist relativ teuer in diesem ganzen Bereich. Und
ich glaube auch nicht, dass sie die USA verlassen werden.
Genau, und deswegen lieber Veolia, hier haben wir jetzt den größten Versorger einfach auf der Welt, hätten wir schon im Depot. Aber warum nicht auch eine Zweitposition? Also da würde ich, glaube ich, eher BASF verkaufen und in Veolia investieren, was zwar nicht so viel zu tun hat, aber Veolia hat auch ein Recycling-Geschäft. Batterie, Recycling etc. pp. Wird dort immer wichtiger.
Alphabet ist mit dabei. Finde ich natürlich super, also hier, ich sag mal, auf wirklich allen Bereichen sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell, sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ja. Würde ich auch auf jeden Fall beibehalten, würde ich auch nichts dran ändern. Dann die nächsten, alle ein bisschen unter die 3%, dann gerutscht mit Vonovia. Ja, klar, kann hat man ein bisschen einen Immobilienplay, ne? Das kann man schon mal machen. Meta-Plattforms, also sprich ehemals Facebook ist mit dabei. Dann die heute schon geschellte Unilever. Würdest du also auch tauschen.
Ja.
Ja, ja klar, haben wir ja schon
da genannt. Würde ich, glaube ich, eher Konsumgüter auf sowas. Wie heißen sie? Ich komme gerade nicht drauf.
Church and Dwight.
Church and Dwight, genau. Kann
man durchaus dann noch mit ranbringen. Ne? Pfizer ist mit dabei, finde ich super. Würde ich halten, unbedingt. Also hier, egal was mit Corona passiert, sie werden immer gewinnen. Aus meiner Sicht zumindest. McDonald's hat man ja auch besprochen. Super Play, keine Frage. Wem haben wir da noch?
PayPal, Akamai.
Würde ich auch halten.
Definitiv. Tencent. Würde ich, glaube ich, eher, weißt du, das fehlt mir hier tatsächlich. Wo ist die Microsoft hier?
Ja, stimmt.
Da würde ich echt mich von Tencent zum Beispiel trennen, wenn ich gehe. Also, ja.
Oder einfach im Aktencheck reinschauen, da wäre es auch nochmal ein spannendes Thema dahinter. Tatsächlich, aber Tencent, ja gut, das China-Risiko, ne, hat man dann dort natürlich auch. Ja,
warum denn nicht? Drittgrößter Gaming-Anbieter, auf geht's. BlackRock, tolles Investment, Amazon, CrowdStrike, sind wir auch beide dabei, JD.com, Walmart, ziemlich cool.
Ja.
Chewy,
sind wir noch mal beim cool. Tieren.
Gold, wir sind beide ja nicht so die Rohstofffans.
Ja, aber warum nicht? So eine Mischung Gold ist ja grundsätzlich nie falsch.
Ein bisschen Gold.
Ein bisschen Bitcoin, ein bisschen auch nicht Bitcoin. Schlecht.
Ja, ist Alibaba, auch mit dabei. Da würde ich glaube, also ganz ehrlich, da würde ich jetzt hier, ist ja alles unter 3%. Ne? Tencent raus, Alibaba raus und dafür nochmal die Alibaba Group auch. Ne? Zweimal Alibaba drin. Das Alibaba würde ich verkaufen und würde hier wirklich voll auf Microsoft gehen.
Ja,
hat zwar nicht, ich weiß auch nicht so, aber er hat schon Amazon mit dabei, er hat Mercado Libre mit dabei, vielleicht auch Alibaba tauschen und C-Limited zum Beispiel.
Ja, das wäre auch noch eine Idee. Alibaba, jetzt natürlich würde ich noch ein bisschen warten. Das Momentum ist gerade bei den China-Stocks, also da kann man auch durch.
Ja, steigen die gerade wieder?
Aktuell schon, aber das Momentum kann man halt abwarten, bis das halt auch wieder abflacht und davon gehe ich jetzt zumindest stark aus. Booking ist noch mit dabei, 3D Systems als ich wahrscheinlich spekulativer Play, ein bisschen Cash und ein bisschen CD Projekt, wobei die Position wahrscheinlich einfach so in die Tiefe gewachsen ist.
Würde ich auch verkaufen,
entwachsen
Microsoft.
Ist.
Und, alles auf Microsoft.
Ja, na gut, CD Projekt jetzt zu verkaufen ist eigentlich unsinnig. Der Boden ist gebildet. Die Story selber hat sich nicht verändert. Würde ich nicht
machen. Aber die wird sich auch nicht verändern.
Also die werden wieder steigen. Natürlich werden die wieder steigen. Also der Boden ist gebildet. Der Ausbruch nach oben ist eine Frage der Zeit. Würde ich jetzt also nicht weiter, sobald die Quartalszahlen passen, würde ich da jetzt nicht zu früh rausgehen, weil das wird Microsoft so schnell nicht hinlegen an Performance.
Fassen wir zusammen. Lieber Jochen, du bist auf einem hervorragenden Weg.
Tolles Depot. Ja. Der Altersvorsorger ist gerettet.
Ich kann ihn überall verstehen mit allem, was er investiert ist. Wie gesagt, ein paar Sachen wären nicht so meins oder deins, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Schreibt auch gern mal, wir machen dazu bei Instagram natürlich auch noch einen Post. Also könnt ihr auch da nochmal ein bisschen über Jochen sein Depot diskutieren. Und Marcel, jetzt interessiert mich natürlich brennend. Was ist deine Investmentidee der Woche?
Ja, also wie schon angesprochen, die SoFi Technologies, also SOFI, hat man wahrscheinlich schon mal als Investmentidee, aber jetzt natürlich noch mit so viel getriebenen Nachrichten. Zum einen, wie schon angesprochen, die Banklizenz, dann natürlich noch die Vordaten jetzt von Bank of America und Discovery Financial Services. Alle haben, oder alle beide haben diese Woche auch schon Zahlen berichtet und dabei eben auch verläuten lassen, dass die Kreditvolumen durchaus ansteigen und zwar richtig stark. Also man merkt, dass die Kreditnachfrage deutlich wächst und das wird natürlich auch SoFi in die Hände spielen und da glaube ich, werden Quartalszahlen da sein, die uns sehr positiv überraschen könnten.
Ob die Leute jetzt nochmal sich schnell verschulden, bevor die Zinsen steigen?
Könnte natürlich sein. Ja, gerade auch im Immobiliensektor wird man jetzt natürlich nochmal sagen, wenn nicht jetzt, wann dann, bevor die Zinsen steigen? Ich weiß es nicht. Sonderkonjunktur vielleicht.
Ja,
das deine Investmentidee?
Du hörst es schon, ich bin brutal begeistert von Microsoft und Activision Blizzard und ich finde einfach, ich finde, das ist eine so Einfach du bist der drittgrößte Gaming-Anbieter der Welt, hast das aber eigentlich nur so als Beiboot und bist dazu einfach mal ein Monopolist, der in jedem Unternehmen drin ist und du kommst Cloud. Einfach, ja, die Cloud, du hast Office 365, du kommst als Unternehmen nicht raus. Das ist einfach so und macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube auch, dass die Übernahme durchgehen wird und was sollen sie machen mit dem Cash? Sie kaufen eh Aktien zurück, sie steigern eh die Dividende. Sie kaufen sich jetzt noch zu einem guten Preis, also für 8 Milliarden, Umsatz machen die ja, Dollar, kaufen die sich jetzt nochmal für, also es ist alles super, für 70 Milliarden Dollar in bar. Jetzt nochmal zum Vergleich, ja, was, Unilever war bereit 60 Milliarden Euro zu bezahlen, also auch knapp so 80 Milliarden für einen Umsatz. Es ist halt auch nicht mehr 12 Milliarden Euro, klar, aber das wächst ja, halt auch alles nicht mehr. Ja, aber die Wachstumszahlen, also da finde ich, ist Activision günstiger als
ja,
die Pharmasparte von GlaxoSmithKline.
Das sind ja Potenziale, die nicht gehoben wurden bisher.
Ich bin gespannt, wenn der Börsengang tatsächlich kommt von GlaxoSmithKline Konsumgütersparte, wie hoch die Bewertung sein wird. Ob das wirklich so ein Dickschiff wird am Markt.
Minus, ich sage 60 Milliarden, minus Abschlag wahrscheinlich.
Also nee, aber man sagt ja, es ist zu wenig.
Ja, ja, klar, aber dann müssen wir mal sehen, ob es dann auch so hochkommt. Ne?
Also ich bin gespannt, aber wie gesagt, meine Investmentidee diese Woche ganz klar Microsoft und hier ist für mich auch Buy and Hold and never, never sell. Ja. Marcel, nächste Woche?
Quartalszahlen.
Schlaflose Nacht?
Absolut und da freue ich mich schon drauf, denn es ist richtig viel zu berichten. Gleich am Montag geht es los am Abend mit IBM, der Tech-Riese wird berichten, Logitech ist mit dabei, dann am Dienstag wird morgens Johnson & Johnson direkt mit berichten. Verizon, ich bin dabei mit Next Era Energy, das würde mich interessieren. Raytheon Technology, American Express, GE ist mit dabei, Lockheed Martin, also die ganzen Großen sind hier schon mit dabei. Abends dann Microsoft, also Philipp, da wirst du dann Herzen in den Augen sehen. Texas Instruments ist mit dabei, F5 Networks ist mit dabei und auch Cadenz. Silgen unter anderem auch, also hier ein bisschen was Nachhaltiges. Mittwoch Abbott, dann AT&T, Boeing und Anthem. ATP wird berichten, auch das ist natürlich immer interessant, auch auf Konjunktursicht. Die Nasdaq wird zeigen, was los ist. Amphenol, auch ein sehr spannendes Unternehmen, kann man sich auch mit anschauen. Auch die werden berichten. Market Access übrigens auch am Mittwoch vor Handelsbeginn. Wir werden berichten. Abends dann Tesla, Intel, ServiceNow, Lam Research, also Edwards Life Sciences mit dabei, Vertex, super gelaufen zuletzt schon, also nach dem Ausbruch. Hier konnte man schön Rendite machen und wahrscheinlich auch noch weiterhin. Und Qualtrics wird berichten. Am Donnerstagabend, vor Börsenbeginn, Mastercard, Comcast, Danahir, gerade ein sehr interessanter Einstiegspunkt, wie ich finde, McDonald's, SAP, Altria ist mit dabei und MSCI, also auch du wirst sehen, das wird was passieren. Am Abend dann Apple, Visa, LVMH, Stryker, Mondoli, Atlassian, KLA, ResMed. Also hier wirklich auch wieder Robinhood, wird auch sehr spannend, wie ich finde, ob da das Trading nachgelassen hat. Und am Freitag dann nochmal Caterpillar und Chevron unter anderem. Ja, also wir haben einiges zu berichten.
Nächstes Mal. Ja, du wirst die wieder schlaflose Nächte haben. Am Montag gibt es Dividenden für Aktionäre von Roper Technologies. Dienstag haben wir GE ist mit dabei. Mittwoch Cisco, Comcast, Align Technologies, Enel und Gap. Donnerstag dann Scotia Bank, Simpsons Manufacturing Company, Johnson Outdoors. Und am Freitag kriegen wir Dividende von Danaher hier. Dann haben wir Humana ist mit dabei. IDEX, hier gibt es auch nochmal. Burberry und was haben wir noch? People's State Bank. Also es zieht auch hier langsam wieder an. Und das wird, was wird dein Highlight für dich nächste Woche?
Nächste Woche vor allen Dingen, ich sag mal, schon die Quartalszahlen.
Ja.
Also da wird
von welchem
geben.
Unternehmen?
Natürlich Apple. Natürlich,
ist Apple auch dabei nächste Woche?
Ja, Apple am Donnerstag. Hörst du mir noch manchmal zu. Visa ist mit dabei. Wird mich auch sehr interessieren. Natürlich Next Era Energy.
Microsoft. Ja,
Microsoft selber, ist ja klar. Also hier gibt es einige Sachen, die mich sehr interessieren und da freue ich mich natürlich drauf. Werden wir berichten. Wir haben schon überzogen. Danke für euer Verständnis, dass wir hier so lange machen durften. Philipp, du darfst den Deckel drauf
machen. Ja, gut. Dann machen wir einen Deckel drauf. Schaltet auf jeden Fall am Sonntag ein zum Aktiencheck. Und Marcel, ich würde jetzt sagen, weil die Leute heute uns so lange ertragen haben und alle dies gemacht haben, verraten wir jetzt schon mal die vier Unternehmen, über die wir sprechen werden. Und warte, ich mach's kurz auf.
Sag es auch gleich.
Danaher hier, ab
wie ein Pflaster.
JP Morgan, Thermo Fisher, Take-Two Interactive. Also schaltet am Sonntag ein. Und dann bleibt mir eigentlich schon nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir auch in schwierigen Marktphasen versuchen, diesen zu finden, um dann natürlich in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und haltet euch von Unilever Fan und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.